This is Headlock.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich bin aus Kanada zurück und jetzt haben wir auch mal wieder einen regulären Podcast unter der Woche, nämlich diesmal zum Cruiserweight Classic und zu dem WXW-Event aus Nürnberg. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Christian Dörre von Computec und von PC Games. Einen schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Oder guten Abend vielmehr.
Genau, stimmt. Wir sitzen hier gerade um kurz nach 8 Uhr abends, haben uns beide das Finale vom Cruiserweight Classic angeschaut und sind, glaube ich, recht angetan, würde ich mal so sagen. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe vom Event gehen, frage ich doch einfach mal so, wie stehst du denn zum Cruiserweight Wrestling? Bist du ein großer Fan oder ist das eher so ein netter Farbtupferl im Wrestling-Business? Wie ist das bei dir?
Ich sag mal so, ich schaue ja auch öfters mal Euro-Wrestling oder ein bisschen Indies und so. Da kann man sowieso nicht so auf die Heavyweights versteifen. Ne? Da geht es ja eben hauptsächlich eher um das Können im Ring. Und man feiert den, der am meisten kann, so nach dem Motto. Und das ist halt super unterhaltsames Wrestling. Also ich sehe mir lieber einen Cruiserweight-Kampf an, so wie er jetzt beim CWC war, als dann den Great Khali oder sowas. Ne?
Die müssen wir also, Glück auch nicht mehr ertragen, das ist ja schon mal was.
Das ist natürlich ein Extrembeispiel jetzt, aber ich schaue einfach gerne gutes Wrestling und da passt da halt das CWC natürlich rein.
Ja, absolut. Als du die Teilnehmerliste gesehen hast, wer war denn da einer von den Kandidaten, wo du gesagt hast, geil, dass der dabei ist? Oder hast du direkt so ein paar Leute im Blick, die dich besonders begeistert haben, wo dich gefreut hast, dass die dabei sind?
Ja, wo ich mich gefreut habe, natürlich Zack Sabre Jr., weil ich den auch damals halt in der GSW noch immer gesehen habe. Da war er ja noch nicht ganz so erfahren, aber auch schon sehr gut. Da habe ich mich drüber gefreut, dass ich den wiedersehe und dass er diese Chance bekommt. Und da Mac natürlich auch.
Ja.
Als der einzige Deutsche im Teilnehmerfeld, den man ja auch von der WXW kennt. Das ist ja auch ein super sympathischer Typ. Adrian Sevier oder eben beim CWC, Fabian Eichner hieß er da, glaube ich.
Ja.
Schöner
deutscher Name.
Ja. Habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich den halt auch schon öfters bei der NEW gesehen habe, hier in Erlangen um die Ecke. Und ja, gut, dann natürlich Kota Ibushi.
Ja, das ist, glaube ich, für jeden, der irgendwie so ein bisschen internationales Wrestling verfolgt, ist das, glaube ich, so der Name, der eigentlich am meisten hervorsticht. Ich fand aber auch ganz cool, dass so jemand wie Spanky Brian Kendrick nochmal eine Chance bekommen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Also auch so die älteren Kaliber nochmal eingesetzt worden sind. Ich meine, Tajiri war auch dabei. Das fand ich auch cool, den nochmal zu sehen.
Ja, vor allem haben sie eine gute Rolle gegeben. Ich meine, es war klar, er gewinnt das Ding nicht, aber ihm erstmal einen Sieg geben, so hey, das ist er, den kennt ihr noch von früher und dann ist auch eben der Sieg über ihn in der nächsten Runde wertvoll gewesen und konnte dann eben ein junges Talent overbringen und das wurde ganz hervorragend gemacht eigentlich in dem Turnier und Brian Kendrick war meiner Meinung nach sowieso eigentlich der MVP des Turniers.
Ja, ich fand ihn auch ganz fantastisch und allein dadurch, dass er halt eben diese verschlagene Underdog-Rolle so ein bisschen eingenommen hat. Ne? Also ich fand ihn ganz toll in der Art, wie er sich präsentiert hat und wie er seinen Charakter auch dargestellt hat. Weil er ja eigentlich, da hat er ja auch vorher gesagt, ich bin ja schon so ein paar Jahre alt und ich habe auch Fehler in meiner Karriere gemacht. Ne? Und irgendwie, das ist vielleicht meine letzte Chance. Und er hat diese Verzweiflung, die dahinter war, die hat er halt perfekt rübergebracht. Ne? Und diese Psychologie, die vermisst man ja häufig beim Cruiserweight-Wrestling so ein bisschen, weil das ja so gerne mal in Spots untergeht.
Ja. Das stimmt, aber das hat die WWE sowieso schön gemacht, dass sie so einen Haufen kleiner Storys so durcherzählt hat.
Ja.
Und gerade dieses Brian Kendrick Underdog-Ding, der dann total verzweifelt ist und sowas, Verzweiflung ist eigentlich genau das Richtige gewesen, um eben seine Matches zu beschreiben, dass er dann eben zu diesen Tricks greift und so. Dass er dann an diesem großen Star nur scheitert in einem wirklich sehr, sehr guten Match. So kriegt man den halt auch wieder over, obwohl er eigentlich der Veteran ist, den wahrscheinlich schon einige vergessen hatten, weil er war ja jetzt nie so der Überking in seiner WWE-Zeit.
Ja, weil Tag Team Champions war mit Paul London zusammen, aber hat ja dann als Einzelwrestler ja dann doch eher so eine untergeordnete Rolle gespielt, beziehungsweise hatte ja schon so seine Momente gehabt, als die Brian Kendrick, war ja da auch in so einer Six-Pack-Challenge drin, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. War da irgendwie ganz originell, aber hat halt nie diesen Sprung nach ganz oben geschafft. Das war immer so einer, da hat man gedacht, so komm jetzt, da fehlt noch so ein, zwei gute Matches und ein, zwei Momente, dass er irgendwie da weiter overkommt, aber es hat halt nie funktioniert. Ne? Und dann war er auch irgendwann weg Und hatte ja auch, glaube ich, so seine Vergangenheit, so mit ein bisschen Drogenproblemen, glaube ich, hat er auch gehabt und solche Sachen. Also deswegen, das hat einfach eine tolle Geschichte gegeben. Und dann noch auch durch die Kommentatoren, durch Daniel Bryan, hat es ja noch viel mehr Tiefe bekommen. Ich fand auch Daniel Bryan als Kommentator total gut gewählt, weil er halt auch noch so ein bisschen Tiefe reingebracht hat, so ein bisschen wie es William Regal bei NXT früher gemacht hat. Weil er genau wusste, dass er weiß, wovon er redet. Und hat dann aber bei den Brian Kendrick-Matches war er auf einmal nicht mehr der objektive Beobachter, sondern war er auf einmal dann der Freund und Trainingspartner und so und war dann emotional total dabei. Ich fand das auch
Das
sehr
war
schön.
wirklich sehr, sehr, sehr schön, ja. Bei Brian muss ich sagen, er hat sich im Turnierverlauf gesteigert. Die ersten zwei, drei Sendungen fand ich ihn jetzt nicht so prickelnd, aber er ist immer mehr reingekommen in diese Kommentatorenrolle und mit Ranallo zusammen hat das wunderbar harmoniert eigentlich.
Ja.
Und was ich zu Brian Kendrick noch sagen wollte, ich glaube, er war einfach zur falschen Zeit in der WWE, wo einfach die Körpermasse mehr zählte noch als das In-Ring-Können. So ein bisschen. Diese Wrestling-Zeit, die haben wir halt jetzt gerade in der WWE. Damals war es noch so ein bisschen anders.
Ja.
Oh Gott, wo du gerade sagst, diese Six-Pack-Chance, das war doch dieses, dieses Match bei Unforgiven, ne?
Das kann sein, ich habe das jetzt gar nicht mehr so
Ja,
genau auf dem
ja, ja.
Schirm. Aber das war so 2004, 2005 rum müsste das gewesen sein. 2000, oder 2006?
Nee,
2006.
das ist noch später gewesen, glaube
Ja,
ich.
vertue ich mich da?
Das war. Boah, ich glaube, das war so die Zeit rum, als Triple H bei SmackDown Champion war und Chris Jericho hat bei Raw den Sieg abgestaubt dann. Ist Champion geworden
Das kann
und hat
sein.
dann hinterher den Titel gegen Michaels verteidigt. Das müsste dann 2007 oder 2008 gewesen
Das kann sein. Ich schreibe das unter dem Podcast, wenn ich es rausgefunden habe. Nein, aber du hast schon recht. Also er war auf jeden Fall da zur falschen Zeit am richtigen Ort, mehr oder weniger. Und das ist halt echt ein bisschen schade, dass das damals nicht mit ihm funktioniert hat. Ne? Also er hat ja da schon seine. Also die Tag Team Champion war er um 2006 rum. So viel stimmt schon. Aber es war 2008. Also bei Wikipedia steht 2008 bis 2009 ist der Championship Pursuit und da war er halt dann auch da wohl mit dabei in dem
Genau,
Championship
dann
Scramble
siehst
Match
du.
bei Unforgiven. Respekt ist.
Unforgiven, ja,
Ja.
siehst
Ja, und ja, aber das hat halt da natürlich nicht gereicht und dann war er auch relativ schnell weg. Also 2009 war er dann auch schon wieder in den Independent-Ligen unterwegs und war da ja dann auch querbeet von Dragon Gate USA und PWG und sowas. Aber ne, war halt immer ein großes Talent und hat aber nie so ganz den großen Durchbruch geschaffen. Und umso schöner ist es jetzt auch wieder, finde ich, dass sie ihn jetzt dann auch fest ins Cruiserweight-Roster mit aufgenommen haben, weil der bringt halt auch noch mal so Farbe einfach in die Division rein. Also er hat noch mal einen Charakter, auch einen ganz anderen Charakter und Aussehen als die anderen. Und das braucht auch die Division.
Ja, und der war halt over wie Sau,
Ja.
muss man ja sagen. Auch als er dann verloren hatte gegen Kota, das war so ein emotionaler Moment, weil man wirklich, das war so eine Story, die konnte man wirklich nachvollziehen irgendwo als langjähriger Wrestling-Fan, dass man dann wirklich Gänsehaut hatte, als er dann im Ring stand und Brian noch zu ihm gekommen ist und so. Das war wirklich richtig schön gemacht. Und stell dir mal vor, der ist jetzt im Raw-Roster, in der Cruiserweight-Division, arbeitet sich so langsam vor. Er verliert ja nicht einfach diese Overness. Und er sollte irgendwie von mir aus WrestleMania, vielleicht auch ein anderer Pay-Per-View, weiß man ja nicht, wie sie die Cruiserweight-Division gestalten und wie viel Zeit sie ihr geben, sollte der den Titel gewinnen. Ich glaube, da würden einige Leute würden abgehen.
Ist, glaube ich, auch, ja.
Das
Also,
wäre ja auch ein super Moment.
ja, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie ihn eben als Bösewicht etablieren wollen in dieser Division, weißt du? Weil er halt eben so anders ist von seiner Ausdrucksweise und auch von der Art, wie er kämpft. Also, er ist eigentlich dafür prädestiniert, dass er so der Anti-Cruiserweight ist, weißt du? Also, so, das hat ja Mick Foley zum Beispiel ECW doch eine ganze Zeit lang gemacht, damit er halt eben nicht bejubelt wird, wo er dann das genaue Gegenteil von dem gemacht hat, was die Zuschauer von ihm erwarten, ne? Und wo er dann nur durch Headlocks und Armbars irgendwie gekämpft haben. Und so eine Rolle fände ich bei Brian Kendrick auch total gut, weil er sagt ja, ey, ihr wollt, dass wir uns hier im Ring umbringen, ihr könnt mich mal, ich gewinne ab jetzt mit, ich weiß es nicht, mit dem Zeit-Headlock. Und dieser Bully-Choke ist ja auch nichts anderes eigentlich, ne?
Ja, und diese Rolle hatte er ja schon so ein bisschen im Turnier. Er war nicht dieses typische Cruiserweight, sag ich mal. Er war jetzt nicht so eine Hupfdohle, was man
Genau.
vielleicht erwartet, wenn man den Namen Cruiserweight hört. Aber selbst wenn er der größte Heel in der Division ist, sollte der den Titel gewinnen. Ich glaube, die Leute, also die smarte Crowd wird
Ja,
total abgehen.
ja.
Und auch mit Recht. Und ich glaube, so einen Title Run hat er sich auch verdient.
Ja. Aber letztlich muss man halt auch mal sagen, dass eigentlich kaum jemand, den sie aktuell da in der Cruiserweight Division haben, den Title Run nicht verdient hätte. Also
das stimmt.
Das sind so altgediente Veteranen, das muss man auch mal sagen. Ne? Weißt du, früher war die Cruiserweight Division ja sowas, wo dann da auch gerne mal Leute reingeschmissen worden sind, die halt 3,5 flashy Moves konnten. Heutzutage ist es ja so, das sind ja alles Leute, die schon seit 10 Jahren durch die Independence reisen und da versuchen Fuß zu fassen oder da auch schon ihre Erfolge errungen haben. Also ich meine, guck dir einen Gargano oder einen Ciampa an, was die auch da, oder einen TJ Perkins ja auch, so jemand, den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal 2004 oder 2005 irgendwie bei Ring of Honor gesehen. Ich habe damals schon gesagt, boah, wie super ist der denn? Der hat nie den ganz großen Sprung geschafft, ne? Und das sind ja wirklich alles Könner einfach. Das ist einfach, und das sind auch nicht nur Leute, die nur Spots können, sondern die können eben auch vernünftige psychologische Wrestling-Matches bestreiten. Ja. Das ist eben das, was mir früher bei den Cruiserweights auch zu WCW-Zeiten zum Beispiel ein bisschen abgegangen ist, weißt du? Da hat es dann zwar so ein Dean Malenko und ein Chris Benoit oder auch ein Chris Jericho oder Eddie Guerrero, die konnten das auch. Aber vielleicht hast du halt irgendwie so jemanden wie einen Blitzkrieg oder auch einen Juventud Guerrera, jetzt nichts gegen Juvi, aber das waren halt Spot-Monkeys. Ja. Ja? Und da ist mir immer irgendwie was verloren gegangen, weil ich nie so richtigen Bezug zu den Figuren bekommen habe, sondern eben nur zu den Aktionen. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen mau eben, und da haben sie jetzt auf jeden Fall eine bessere Mischung. Also, und wie du gerade gesagt hast, sie haben ja auch da wirklich schöne Momente kreiert. Ein anderer Moment, den ich noch ansprechen möchte, ist zum Beispiel bei Kota Ibushi gegen Cedric Alexander. Das ist jetzt schon das zweite Kota Ibushi-Match, was ich anspreche, aber das war ja
mit
auch.
Mit Recht?
Hä?
Mit Recht?
Ja, absolut, absolut. Also, er hat ja auch echt gute Leistung gebracht, aber das war ja auch so toll am Ende. Also, erstmal war das für mich das Match des gesamten Turniers. Also, ich fand das unglaublich.
Für mich auch.
Und ich finde es auch fantastisch, wie sich Cedric Alexander in Form gebracht hat. Also, den habe ich noch vor einiger Zeit, letztes Jahr, bei der WXW gesehen. Der war immer jemand, der war gut in Form, aber der war jetzt nie 100% so ripped und durchtrainiert. Und da hast du jetzt auf einmal das Gefühl gehabt, so, boah, Alter, hat der sich hier drauf vorbereitet und ist auf einmal komplett ripped und Sixpack und ich weiß nicht was und sieht auf einmal wie ein ganz anderer Mensch aus. Ne? Und der Kampf war halt auch super und ich fand es dann auch so toll, wie das Publikum dann reagiert hat und geschrien hat, was nochmal, sign him? Oder was haben sie nochmal?
Please sign Cedric, glaube
ich. Genau, ne? Please sign Cedric, genau. Und als dann Triple H sogar rauskam und ja, dann gesagt hat und dann in den Arm genommen hat und dann so ins Publikum geschaut hat, so nach dem Motto, ja, wir regeln das schon, wir machen das schon. Ne? Also.
Ja, das sind so Momente, in denen neue Stars kreiert werden einfach.
Ja.
Und es tut halt keinem weh, gegen jemanden wie Ibushi zu verlieren, eben. Nee, und das war wirklich ein sehr, sehr durchdachtes Turnier, eben diese kleinen Geschichten, die sie so erzählt haben in ihren Berichten zwischendrin, dann eben auch immer noch dieses wirklich sehr gute Storytelling im Ring,
ja,
das man von WWE nicht immer so kennt.
Ja.
Also meiner Meinung nach war das Cruiserweight-Turnier so mit das Beste, was die WWE in den letzten 15 Jahren hingekriegt hat.
Ja. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keinen, der dir da widersprechen würde, weil es war einfach jede Woche eine geile Show und du hattest immer zwei Kämpfe dabei, die zwar teilweise extrem unterschiedlich waren, dadurch auch, dass du diese ganzen verschiedenen Facetten des Wrestlings irgendwie dabei hast. Weißt du, also auf der einen Seite die Engländer, also Jack Gallagher fand ich auch total gut. Ich habe vorher nur ein, zwei Kämpfe mit dem gesehen und der ist ja von der Ausstrahlung her absolut genial und aber auch im Ring so schnell und so crisp und ich weiß gar nicht, wo ich den verpasst habe.
Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich kannte den vorher gar nicht. Und ich hatte mich bei der Episode aus Versehen gespoilert.
Ja.
Und wusste, dass er gegen Fabian Aichner gewinnt.
Ja.
Das war, glaube ich, das Erstrundenmatch, ne?
Ja, ich meine schon, ja.
Und habe ich gesehen, wie er reinkommt. Und dachte, nee, komm, ey, für den muss ich gleich Adrian Sevier hinlegen. Das ist doch kacke hier, ne? Und dann. Aber, im Verlauf des Matches habe ich aber immer mehr Gefallen einfach an dem Typen gefunden, weil er sein Gimmick so super spielt, guter Wrestler ist einfach und ich konnte ihm dann hinterher nicht mehr so böse sein, als er das Ding gewonnen hat.
Der Kampf war aber auch sehr, sehr gut. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass auch der Fabian Aichner da auch sehr geglänzt hat eigentlich in seiner Rolle auch. Und das hat super funktioniert. Die hatten echt eine gute Chemie auch zusammen. Da hat auch jetzt keiner so richtig dran verloren. Ohnehin finde ich ja, dass es keinen Wrestler beim Cruiserweight-Tournament jetzt gab, wo du gesagt hättest so, boah, nee, also der hat jetzt dadurch echt an Ansehen verloren oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, du hattest so ein paar, die dabei waren, an die ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern kann, aber wo du gesagt hast, so, ob die jetzt da unbedingt dabei hätten sein müssen, ne, ist die andere Frage. Andererseits brauchst du auch Leute, die so ein bisschen schwächer sind, einfach um die ersten Runden so ein bisschen auszudünnen, ne, und dann
Naja.
ja nochmal die großen Stars rauszuholen. Aber zum Beispiel auch ein Damek, vielleicht um den nochmal einzeln anzusprechen, der hat mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut gefallen in seinem Kampf. Ne? Er hat sofort mit dem Crowd, mit der Crowd interagiert, hat auch echt schöne Aktionen abgeliefert und da hat man auch mal gesehen, wie fotogen er auch ist, auch auf so einer großen Bühne. Denn da ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt bei der kleinen WXW irgendwie im kleinen Ring gut aussiehst oder dann wirklich mal in so einer Riesenhalle oder in einer größeren Halle mit ganz anderer Beleuchtung und so. Aber da hat man auch erstmal gesehen, dass da auch echt mehr Star-Appeal drinsteckt, als ich zugegebenermaßen auch von der Mac erwartet hätte.
Ja, das stimmt schon. Also er hat einfach das so richtig angenommen, jetzt im großen Rampenlicht zu stehen. Das hat man ihm angemerkt. Und man hat auch gemerkt, wie viel Spaß er einfach hatte.
Ja.
Er wusste halt, okay, weit komme ich nicht im Turnier. Wurde halt ja gebuckt, um in der ersten Runde den Job zu machen. Aber das war, glaube ich, einfach auch eine Riesenerfahrung für ihn. Und er hat das meiste raus mitgenommen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem er dann, ist er dann wieder rüber zurückgekommen nach Deutschland, seitdem er wieder hier bei WXW im Ring steht, dass er auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat, also ein ganz anderes Auftreten. Also plötzlich, der strahlt plötzlich irgendwas aus, was er halt davor die letzten 4, 5 Jahre nie gehabt hat. Ich kann dir jetzt nicht erklären, wo das auf einmal herkommt, aber er hat auf einmal ein Selbstbewusstsein entwickelt und diese Selbstverständlichkeit, da im Ring zu stehen und auch seine Aktionen zu bringen, die hat er vorher nicht gehabt.
Ja, und da kommen wir ja auch nachher noch zu dem Nürnberg-Event. Da stand er ja im Main-Event eben gegen Simmons und er hat da nicht fehl am Platz gewirkt, einfach. Das haben die Leute in der Halle, auch die jetzt neu dazugekommen waren, die noch vorher bei keiner WXW-Show waren, die haben das alle angenommen, dass er eben mit im Main-Event steht um den Titel.
Ja.
Da merkt man einfach, dass der wirklich was ausstrahlt.
Ja, eben. Und das hat sich halt so entwickelt erst in letzter Zeit, ne? Und da ist jetzt auch absolut im Main Event hier im deutschen Wrestling angekommen. Das hätte ich jetzt auch noch so vor einiger Zeit nicht erwartet, um es mal so auszudrücken. Aber ne, more credit to him. Also das muss ja auch erstmal getan werden. Und ja, wir haben ja dann auch noch vielleicht noch ein letztes Match anzusprechen, was ja auch noch vielleicht ein bisschen besonders war aus dieser Vorrunde, weil dann auch Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa, ne, die zwei Tag-Team-Partner von NXT, die ja auch zuletzt gegen The Revival wahrscheinlich das beste Match beim NXT TakeOver abgeliefert haben. Die beiden dann zusammen im Ring gegeneinander, auch ein tolles Match, oder?
Das war eine Schlacht. ich würde sagen, dass ich gebe dir recht, Ibushi gegen Cedric Alexander war wahrscheinlich auch mein liebstes Match vom Turnier, aber knapp dahinter ist dann wirklich Ciampa gegen Gargano.
Ja.
Das wow. wie die es sich gegeben haben und immer wieder ausgekickt und ach, das war ein herrliches Indie-Match eigentlich und da muss man auch der WWE mal Tribut zollen, dass die da nicht ihren Stil aufgedrückt haben.
Ja.
Diesen Sports-Entertainment-Stil, den sie so gerne haben. Sie haben die Jungs alle einfach machen lassen. Und dadurch ist das Turnier auch so groß geworden.
Ja, stimmt natürlich. Also das Wrestling stand im Turnier eindeutig im Vordergrund. Und damit wage ich vielleicht auch den Sprung dann jetzt zum Finale, weil das war ja auch wirklich ein 2-Stunden-Special. Und was auch was ganz Besonderes ist, war die einzige Live-Show. Und dann eben mit den 4 Finalisten, nämlich Gran Metalik, Zack Sabre Jr., TJ Perkins und Kota Ibushi. 4 Leute, finde ich, die es absolut verdient haben, in der Position zu stehen. Und auch zumindest 2 auf jeden Fall, die ich auf meiner Karte hatte, dass die es gewinnen können. Das waren nämlich Zack Sabre und Kota Ibushi.
Die hatte ja jeder auf der Karte.
Eben, ich bin ja auch total helle, was das angeht, weißt du? TJ Perkins habe ich gehofft und Gran Metalik hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also der, da habe ich zwar ein paar Mal was von gehört, von Mascara Dorada, aber der ist halt nicht bei mir so wirklich auf dem Papier gewesen, muss ich sagen.
Ich habe es tatsächlich sehr, sehr gut getippt. Muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. also Ibushi, Zack war für mich auch irgendwie klar, dass sie zumindest ins Halbfinale kommen. Und bei Gran Metalik, den habe ich im Erstrundenkampf gesehen und dachte und war richtig beeindruckt. Da dachte ich mir, wow, der muss weit kommen.
Ja.
Und als ich ihn dann in der zweiten Runde nochmal gesehen habe, dachte ich, ey, also Halbfinale muss der eigentlich machen. Also mit dem haben sie was vor, das hat man gemerkt.
Ja.
Und TJ Perkins, guter Typ, geiler Wrestler, aber um das mal vorzugreifen, ich bin nicht so ganz mit dem Sieger zufrieden, weil ich das schon ab der ersten Runde gerochen habe, dass der das Ding gewinnt. Weil es da war es tatsächlich mal typisch WWE, als sie angefangen haben zu erzählen, dass er dann mal obdachlos war, dass sie dann
Cinderella-Story.
diese Cinderella-Story, diese Mitleidsschiene und schwierige Vergangenheit gefahren sind. Da wusste ich ganz genau, boah, jetzt ziehen sie hier gerade so RTL das Supertalent durch. Wenn der das Ding mal nicht gewinnt. Und dann ab der zweiten Runde oder ab dem Viertelfinale haben sie ja irgendwie, so wie der Name nur gefallen ist, allein 5-mal gesagt, dass der Kerl mal obdachlos war. Und
Das war gegen Rich Swann, ne, wo sie es halt tausendfach erzählt haben, weil sie irgendwie beide obdachlos gewesen sind.
Und da dachte ich mir, boah, das ist irgendwie so klar, dass der das Ding gewinnt. Und so ist es dann gekommen. Ich meine, ich gönne ihm das. Er ist ein verdienter Sieger, wie es alle vier gewesen wären aus den Halbfinals. Aber irgendwie hat mich das so ein bisschen geärgert, dass ich das genau sofort durchschaut habe und irgendwie da keine Spannung da war. Ich wusste in seinen Matches immer, ach, der kommt eh weiter. Das zieht die jetzt so durch.
Ja, ich mag halt seinen Kampfstil ganz enorm. Also ich finde auf der einen Seite halt dieses, ja, der hatte doch auch so High-Flying-Elemente dabei und so sehr innovative Arten, auch gerade die Seile einzusetzen. Auf der anderen Seite aber auch diesen klassischen Ansatz, ich gewinne einfach meine Kämpfe mit einem Kniebar.
Ja,
Das finde ich super.
auch geil eben bei dem Turnier, dass sie endlich mal wieder Submissions eingeführt haben und dann so Sachen wie eine Kniebar eben. Wann siehst du das sonst mal in der WWE?
Ja. Und der war auch
Ganz,
cool
ganz groß.
angesetzt, finde ich. Ne? Also auch diese Art, wie er dann noch mal das Bein von seinem Gegner verknotet und dann noch mal mehr Druck ausübt. Das wirkt auch sehr, es wirkt einfach schmerzhaft, um es mal so blöd auszudrücken. Ne? Und das wirkt einfach authentisch und auch so, dass du sagen könntest, ja, da würde ich auch drin aufgeben. Ne? Nur um noch mal den STF
Jeden
von John
Fall.
Cena dafür an den Pranger zu stellen. Ne?
Ja. nochmal zu ihm zurück als Gewinner. Gerade als dann die Gerüchte laut wurden, dass Ibushi und Zack Sabre Jr. nicht unterschrieben haben bei der WWE, da war es mir dann sonnenklar, dass sie den Titel und eben den Turniersieg nicht an Gran Metalik geben, sondern an jemanden, der dann auch Englisch sprechen kann.
Ja, für mich hat es eigentlich das so ein bisschen kaputt gemacht, wenn man vorher sich durchgelesen hat, wer halt eben ein fester Bestandteil der Cruiserweight Division wird. Und dann wusste man eigentlich schon, so Herr Kota Ibushi wird halt nur immer so Gaststar sein, der halt immer mal wieder auftritt, aber der keinen festen Vertrag bei WWE unterschrieben hat. Bei Zack Sabre genau dasselbe. Da haben sie ja gesagt, so der will erstmal noch seine übrigen Termine abfrühstücken, was ja auch absolut verständlich ist. Und der soll ja dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr rüberkommen. Und letztlich haben sie jetzt ja dann angekündigt, 10 Leute, die dann die Cruiserweight Division bilden sollen. Und da waren halt Grand Metalik und TJ Perkins dabei. Und da haben wir schon gedacht, so, ja, ne?
Man muss aber auch sagen, bei Ibushi und Zack Sabre Jr., ich glaube, das sind auch die beiden, denen NXT gut tun würde. Nicht, weil sie schlechter sind als die anderen. Im Gegenteil, also im Ring haben sie ja immer abgeliefert. Aber ich glaube, Zack könnte wirklich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Charisma lernen, ein bisschen diese Interaktion eben mit größeren Shows und eben auch TV-Shows einfach. Und ja, bei Japanern ist das halt mit der Sprache ja immer so die Sache, ne? Ich glaube, da wäre NXT dann auch nicht so schlecht, wenn man da erstmal Fuß fasst,
Und noch
dann
mal,
auf dem amerikanischen Markt.
ja, und vor allem noch mal Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi, wie damals bei New Japan, kaufe ich sofort, sage ich mal.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Shinsuke noch lange bei NXT
Er
sein
ist, glaube
wird.
ich, auch leider nicht. Nee,
Der
aber
und Joe müssen hoch.
das wird auch auf lange Sicht passieren. Aber ich sehe es auch so ähnlich wie du. Also ich fand Zack gerade in seinen ersten Zweikämpfen fand ich ihn relativ blass. Also das war schon okay und so. Aber wenn man Zack so live sieht, dann weißt du auch, dass der halt eine ganz andere Aura hat. Und die kam halt in den ersten Kämpfen nicht durch den Fernseher durch.
Ja,
Das war so
genau das.
vom Kampf her war das super und es hat alles gepasst. Aber irgendwie war das noch nicht so, dass es mich erreicht hat. Das hat sich erst jetzt so in den letzten 2, 3 Matches hat sich das dann erst, oder in den letzten 2 Matches eigentlich, also seit dem Viertelfinale, glaube ich, war das. Habe ich erst gemerkt, dass er sich vielleicht auch so ein bisschen wohler fühlt und dass er sich vielleicht auch so ein bisschen damit abgefunden hat oder angefreundet hat, wie er sich präsentieren muss, vielleicht auch, wo die Kameras sind und solche Sachen. Da hat man dann schon mehr gemerkt, dass der Interaktion stattfindet. Und bei Kota fand ich das nicht ganz so schlimm. Ich fand schon, dass er halt eben Der hat ja irgendwie ein natürliches Charisma, ne?
Ja,
Aber.
also er kam sofort wie ein Star rüber,
Genau.
auf jeden Fall.
Er wurde ja auch unglaublich abgefeiert von den Kommentatoren. Ne? Also da ist ja keiner mit so viel Vorschusslorbeeren ins Turnier gegangen wie Kota Ibushi. Was ja dann letztlich auch dem Halbfinale und TJ Perkins ja auch extrem geholfen hat. Ne? Weil sie dann auch gesagt haben: so hier, das ist der Favorit eigentlich im gesamten Turnier und TJ Perkins hat den besiegt. Ne? Und auf einmal war TJ Perkins halt. Nicht mehr, auch der war ja vorher schon so ein bisschen nicht der Außenseiter, aber war jetzt trotzdem keiner von den Top-Kandidaten. Aber ab da hast du halt gewusst, so, okay, mit dem ist jetzt wirklich zu rechnen und war dann auch für mich der Favorit natürlich im Finale, ne?
Ja, da war es dann wirklich absehbar, dass der das Ding holte. Das ist eigentlich so der einzige Vorwurf, den ich ihnen machen würde beim Booken des Turniers, dass das so ein bisschen absehbar war. Aber das ist
Ja.
jetzt wirklich Meckern auf so verdammt hohem Niveau, dass man sich fast gar nicht traut. Also das fand ich nicht so geil. Und noch ein Kritikpunkt, den ich am Turnier habe. Ich fand hier den aus Hongkong, Ho Ho Lun hieß er,
Ja,
glaube
ja.
ich. Der hat überhaupt nicht reingepasst. Also tut mir leid, ich fand seinen Auftritt in den Matches nicht gut. Da ist er doch sehr abgefallen im Vergleich zu allen anderen im Turnier. Und er sah halt auch aus wie so der Wrestler, der normalerweise vor 20 Leuten in der Turnhalle auftritt.
T-Shirt Wrestler, clap, 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 clap. Ja. So, sagt
Also,
man doch immer so, weißt du, die nicht
ja.
richtig in Form sind, die nehmen sich ein T-Shirt und schneiden die Ärmel ab und gehen dann in den Ring, ne, damit du halt nicht siehst, dass da eine Plauze drunter ist
Das
oder
war
was.
halt einfach so irgendwie, ja, den lassen wir eine Runde weiterkommen, weil wir wollen ja einen neuen Markt erschließen in China.
Ja, das stimmt schon. Aber das war ja auch okay. Ich meine, der war ja auch so ein bisschen sympathisch, war der ja auch. Also, das hat mich jetzt nicht gestört. Mich hat zwar gewundert, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Und dann ist er ja dann in der zweiten Runde rausgeflogen, ziemlich deutlich. Deswegen, das fand ich okay. Was war denn von den zwei Kämpfen, die wir jetzt heute gesehen haben, also von den beiden Halbfinals, was war denn da was würdest du da bevorzugen? Was war dein Favorit?
Boah, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ganz objektiv war wahrscheinlich Perkins gegen Ibushi das bessere Match. Aber ich fand Metalik gegen Zack super. Wirklich, die haben ja sofort losgelegt, ne?
Ja.
War sofort Tempo drin und alles. Und das war genau das, was vorher nicht so ganz in den Matches von Zack drin war. Da haben sie auch wieder diese Story erzählt, dass er auf einmal überrumpelt wurde und nicht so seine Technik anbringen konnte und erstmal Fuß fassen musste und all sowas. Das ist ein richtig toller Fight. Da konnte ich auch nicht absehen, wer es gewinnt. Also, das war dann wirklich spannend, weil ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie einen von diesen zwei ganz großen Namen dann doch ins Finale kommen
Ja.
lassen. Ja, es hat mich unheimlich für Gran Metalik gefreut, weil der mich in dem Turnier eben so beeindruckt hatte, hatte ich ja gerade schon gesagt.
Ja.
Und ja, Ibushi gegen TJ Perkins, das war halt ein schönes Match, das sich so entwickelt hat und dann auf einmal immer härter, immer schneller wurde, immer wieder Abwechslung drin. Ja, objektiv war das Zweite, das Bessere, aber ich finde sie trotzdem gleichwertig.
Ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da gab es dann noch ein kleines Unterbrechermatch dazwischen, um so ein bisschen.
Welches fandest du denn besser? Sag mal.
Ich würde auch mit TJ Perkins gegen Kota Ibushi gehen. Also, obwohl ich halt sagen muss, ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Also, die haben sich auf jeden Fall nicht viel genommen, die beiden Kämpfe. Die waren beide sehr, sehr gut. Von der Dramaturgie fand ich ein bisschen interessanter, wie sie TJ Perkins gegen Kota Ibushi aufgebaut haben. Also auch, dass dann TJ Perkins auch aus der Golden Star Bomb kicken darf und da nochmal zurückkommen darf und auch wie er dann am Ende sein Nibar noch mit so einem Kopfhebel kombiniert hat. Das fand ich eine coole Idee, auch um Kota Ibushi zu schützen auf der anderen Seite, ne? Der ja ein riesen Ansehen weltweit hat. Aber damit haben sie eben auch nochmal gesagt, so hier, dass der TJ Perkins halt eben so, ja, findig in der Aktionenwahl ist, ne? Und der einfach alle Schwachstellen ausnutzt. Ne? Nicht nur die Beine, die vorher bearbeitet worden sind, sondern dann auch noch den Nacken, der ja in den Kämpfen davor schon irgendwie bearbeitet worden ist. Das fand ich eine coole Idee. Und wie du gesagt hast, also bei Gran Metalik gegen Zack Sabre, da gefiel es mir halt auch wieder ganz gut, dass dann Zack Sabre so ein bisschen in Defensive gedrückt worden ist und aber auch gleichzeitig dann eben so viel, viel mehr zuschlagen musste. Also ich mag diese Kämpfe immer, wo Zack Sabre dann auch diesen englischen Assi raushängen lässt und die Leute einfach ins Gesicht schlägt. Weißt du? Und das kann der auch. Also man denkt ja immer so, ah, der kann hier nur Roll-ups und Armbars oder so, ne? Aber der kann halt auch richtig gut zuschlagen, wenn das mal gefordert ist. Und das hat halt hier gepasst.
Gleichzeitig, das war das Schöne, es war eine ganz andere Form von Varianz einfach gefragt von Zack in dem Kampf. Und ich glaube, deshalb hat er mir auch so gut gefallen. Die haben wieder erwarten, einfach perfekt harmoniert, die beiden.
Ja, das sind halt auch so eigentlich komplett konträre Stilrichtungen gewesen, die man da gehabt hat. Aber, also Zack kann das ja. Zack kann ja auch mit so Highflyern gut arbeiten. Ein paar Sachen waren so ein bisschen vorhersehbar. Zum Beispiel also diese eine Geschichte, da muss ich ein bisschen lachen, als ich glaube, Grand Metalik mit einem Splash vom Top Rope kommen wollte und dann Zack schon so breitbeinig am Boden lag, so kaum spring in meinen Triangle. Das fand ich ein bisschen lustig.
Ja,
aber gut. Ne, das ist halt Wrestling. Ja, da muss man dann das Auge zukneifen und sagen, komm, das ist geschenkt, ne, das geht nicht anders. Aber ansonsten war das auch ein toller Kampf. Aber so, wie du schon gesagt hast, also ganz klein bisschen mehr für TJ Perkins gegen Kota Ibushi.
Ja, da sind wir uns einig. Ja.
Ja, und wie gesagt, dann gab es noch den kleinen Unterbrecher zwischen Tag-Team-Match zwischen oder mit Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegen Cedric Alexander und Noam Dar. Damit konnte ich auch gut leben. Das war ein schöner Filler zwischen diesen beiden Kämpfen. Ich fand es lustig, dass die Zuschauer auch den Imperial March mit Noam Dars Namen gesungen haben.
Ja gut, ich kann das nur aus dem Turnier. Ich bin im Indie-Wrestling ja nicht so bewandert wie du. Ich schaue es einfach nicht mehr so häufig wie früher, leider, weil mir die Zeit fehlt.
Ich muss sagen, es gibt ja auch genug anderes Wrestling, was man halt schauen muss, ne?
Ja, und auch so, und auch Serien und Filme und was nicht alles, ne?
Und Arbeit muss man ja auch noch zwischen.
Ja, Arbeit muss man, so eine Scheiße, ne? Nee, Noam Dar fand ich anfangs auch so ein bisschen blass im Turnier, der hat sich auch gesteigert.
Ja.
Und das war eine ziemlich coole Ansetzung. Denn, ich glaube, wenn man da einfach sagt, das war ein Filler-Match, das war es zwar natürlich, aber man wird diesem Match trotzdem nicht so ganz gerecht. Denn das ging halt auch super ab einfach. Und die haben auch sehr, sehr gut harmoniert im Ring. Ich bin sowieso immer wieder beeindruckt, was Ciampa und Gargano da so rausholen. Die haben irgendwie in den letzten paar Monaten so einen Bock, die beiden.
Ja.
Und da auch wieder, die WWE lässt die beiden machen. Das sind so ihre Matches. Und das ist eigentlich das, was man vor ein paar Jahren wirklich sich nicht vorstellen konnte, dass man das mal in der WWE sieht, weil es eigentlich eher so ein typisches Indie-Match ist, was die beiden worken. Und es macht einfach Spaß. Ich kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen.
Ja. Ich fand auch, von wegen hier Popularität gewinnen und machen lassen, die Glorious Bomb. Also als Beispiel, was die beiden da mit Bobby Roode gemacht haben. Ja. Allein das bringt ja auch die so over, weil sie halt als Menschen einem da näher kommen irgendwie. Ja. Ne? Und da bist du auf einen Schlag sofort auf deren Seite. Selbst wenn du die vielleicht noch gar nicht gesehen hast und nur diese blöden Hashtag bei Twitter irgendwie entdeckt hast. Ne?
Es hat sich in den letzten Jahren oder vielmehr in den letzten 2-3 Jahren ungefähr bei WWE ja sowieso ein bisschen was geändert. Das sieht man ja daran auch, dass eben diese ehemaligen Indie-Leute wie Kevin Owens oder Sami Zayn geholt werden und eigentlich direkt einem als Stars präsentiert werden. Und die WWE das einfach angenommen hat, hey, es gibt ein Indie-Wrestling, die Leute fahren auf gutes Wrestling ab, wir bringen jetzt auch einfach mehr qualitativ hochwertiges Wrestling. Und da merkt man eben bei vielen Workern einfach, dass die richtig Bock haben auf das Produkt. Ich meine, Kevin Steen war eh schon großartig, aber Kevin Owens, der blüht jede Woche noch weiter auf, habe ich manchmal den Eindruck. Und auch Samoa Joe, der gerade wenn man so seine Zeit bei TNA kennt, so den Eindruck machte zum Schluss auch, dass er auch einfach keinen Bock mehr hat, manchmal. Seit er bei NXT ist, sieht man ihm halt auch an, dass er richtig Lust hat und hat auch noch mal so einen zweiten Frühling bekommen und würde auch das Main-Roster aufwerten. Und ich glaube, es macht ihnen einfach Spaß, eben den wirklich richtig guten Wrestlern, dass sie ihr Wrestling zeigen dürfen, dass es da nicht mehr ganz so viele Restriktionen gibt, wie es damals noch war. Klar, ein paar Moves dürfen sie nicht in ihrem Set haben und so, alles okay. Aber sie haben doch mehr Freiheiten, als es, glaube ich, vor ein paar Jahren noch war, einfach. gut, unzufriedene Leute gibt es immer, aber es ist mir doch irgendwie aufgefallen, dass einige Leute aufblühen und scheinbar richtig Bock drauf haben, da ihren Weg zu gehen.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Also gerade die Neuankömmlinge sind auf jeden Fall so, dass die halt einfach motivierter sind, als das jetzt vielleicht manche anderen noch. Und mancher ist dann vielleicht auch einfach nicht in der Lage, sich dann nochmal zu motivieren, um dann auch nochmal selber eine Schippe draufzulegen, weißt du? Also, ich weiß nicht, aber du hast schon recht. Also, man hat schon das Gefühl, dass Indie-Stars jetzt auch als gleichwertige Wrestler akzeptiert werden und auch entsprechend eingesetzt werden. Ich meine, schau dir jemanden wie AJ Styles an. Ne? Also, da hätte man auch vor 5 Jahren oder 10 Jahren wäre der nie so eingeschlagen, wie das jetzt heute der Fall gewesen ist. Auf der einen Seite hat er natürlich viel, viel mehr Erfahrung und Lebenserfahrungen auch gesammelt irgendwie in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass ein AJ Styles vor 5 Jahren nicht sofort nach einem halben Jahr den Championship-Gürtel sich hätte umschnallen dürfen.
Also. Nee, auf keinen Fall. Und man merkt, die Arbeit der Leute wird mehr wertgeschätzt, zumindest bei denen, die ein gewisses Standing haben. Ich glaube, ein Cody Rhodes wird uns da wahrscheinlich das Gegenteil erzählen.
Das stimmt.
Aber wenn die Leute sich ein gewisses Standing erarbeitet haben, dann wird das eher mitgenommen, als es früher so war. Ich meine, wenn man so bedenkt, was sie damals mit Colt Cabana zum Beispiel gemacht haben.
Scotty Goldman war das doch, oder?
Ja, genau, Scotty Goldman. Oh mein Gott. War das schlimm.
Also doch so Geschichten erzählt, als er dann mit Vince McMahon da gesessen hat und er gefragt hat so, was macht dich denn anders als die anderen? Also ich bin Jude. Und dann kam Scotty Goldman dabei raus. Das kann passieren, wenn man sowas Vince McMahon sagt. Das
sollte man einfach nicht tun. Man sollte am besten nicht viel mit Vince reden wahrscheinlich.
Ja, nee, aber stimmt schon. Also das haben einfach, Indie-Leute haben einfach viel, viel mehr Chancen jetzt. Und auch gerade erstmal sich bei NXT so ein gewisses Standing zu erarbeiten. Ich meine, da wird es immer noch Leute geben, die einfach durchs Raster fallen. Also machen wir uns da nichts vor. Also prominentes Beispiel ist ja nach wie vor Apollo Crews, wo man sagt, der hätte einfach auch viel länger noch bei NXT bleiben müssen, um sich einen eigenen Charakter zuzulegen irgendwie.
Ja.
Jetzt nicht funktioniert und jetzt ist er plötzlich im Hauptroster und man weiß nicht, was man mit ihm anfangen soll. Ne?
Also. Ich glaube, bei manchen ist es tatsächlich so, sie wissen nicht so ganz, wie sie ihnen das bei NXT noch beibringen wollen. Da versuchen sie es dann auf die harte Tour, dass sie einfach ins kalte Wasser schmeißen. So eben bei Apollo Crews und ich glaube auch bei Dana Brooke. Denn da fragt man sich ja auch oft so, hätte die nicht vielleicht besser noch ein bisschen NXT gemacht?
Ja.
Aber ich glaube, bei so Leuten versuchen sie es dann einfach eben mit der kalten Wassermethode.
Das kann sein, ja. Aber ich finde Dana Brooke jetzt gar nicht so schlimm. Also,
ich finde die auch nicht so schlimm wie viele andere. Ich mag die irgendwie. Also ich meine, im Ring, aber ich mag ihren Arschloch-Charakter sehr gerne.
Ja, also ich finde sie auch als, sobald sie halt nicht wrestelt, absolut okay. Und den Rest kann sie sich vielleicht auch noch draufschaufeln. Also gerade wenn sie halt eben dann auch mit sehr guten Wrestlerinnen wie Bayley und mit Charlotte und mit Sasha Banks und so arbeitet. Mhm. Ich glaube halt schon, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Ist natürlich ein bisschen doof, dass man das jetzt on the road dann quasi macht. Und jeder Fehler wird dann von einem Millionenpublikum ausgetragen. Ne? Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da noch was schaffen kann.
Also eben, und es gibt ja auch mehr House-Show-Matches
eben
im Main-Roster und ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, dann es kommt auch auf die Gegnerinnen eben an, mit denen sie im Ring steht und die meisten von den wirklich guten Frauen sind ja mittlerweile im Main-Roster und da ist es vielleicht gar nicht so der unlogische Schritt gewesen, sie hochzuziehen und das so zu versuchen. Ja. Apollo Crews ist halt eine andere Sache. Ich glaube, dem hätten sie vielleicht mal besser einen Manager gegeben. Das wird nichts mit dem Sprechen bei ihm.
Nee, nicht so richtig. Ne? Aber ich weiß auch nicht genau, man weiß ja auch nicht genau, wo man ihm hin will und was für eine Rolle er überhaupt spielt und überhaupt. Also ich bin mir da nicht sicher. Und von wegen hier eine Dame irgendwie zurück zu NXT zu schicken und so, da kann man sich auch jetzt aktuell fragen, so von wem sollte sie denn da lernen? Also wenn du Dana Brooke jetzt zu NXT zurückschickst, dann musst du da mit Liv Morgan und Billy Kay arbeiten.
Eben.
Ne, da hast du auch nicht mehr so viele Damen. Also aktuell fallen mir wirklich nur zwei ein, die da hervorstechen. Das sind Asuka und Ember Moon. Und der Rest ist halt irgendwie so, ich musste heute herzlich lachen, als ich die NXT-Show gesehen habe. Und dann fordert Liv Morgan Asuka heraus. Und ich denke mir so, was? Wieso denn das? weil sie zwei Jobberkämpfe gewonnen hat, so ungefähr, und prompt will sie Asuka haben. Nee, warum denn auch nicht?
Ja, da haben sie auch so eine kleine Sackgasse sich geschaffen bei NXT, dass Nakamura und Asuka eigentlich ein bisschen zu stark dargestellt wurden.
Ja.
Dass die ein Stück über dem Rest des Rosters stehen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube,
wir schweifen gerade sehr ab.
Ja, wir schweifen sehr ab.
Wir waren ja eigentlich beim Cruiserweight Classic, wollten wir noch mal kurz
erwähnen. Darum ging es, ja.
Genau, das war jetzt eigentlich Thema. Lass uns mal ganz kurz noch übers Finale reden. Da gab es ja dann quasi erstmal die große Ankündigung noch, bevor es überhaupt irgendwie die erste Aktion gab. Da kam nämlich dann Triple H raus. Weißt du, und vor 10 Jahren, wenn Triple H in den Ring gekommen hätte, Buddy gepedigreed und hätte sich selber zum Cruiserweight Classic Sieger ernannt, weißt du? Da schwöre ich Stein und Bein drauf. So.
Das ist nicht so unwahrscheinlich, ja.
Nein, aber er ist halt reingekommen und hat dann verkündet, dass der Sieger nicht nur Cruiserweight Classic Winner sein wird, sondern auch der erste Cruiserweight Champion, der dann am 19. Die Cruiserweights bei WWE Raw anführen wird. Ne? Also der hat dann auch offiziell einen Gürtel bekommen, wie ich finde, auch einen sehr schönen Gürtel.
Ich finde den auch cool.
Ja. Das ist ja nicht die Regel bei WWE in letzter Zeit. Also die schönen Gürtel sind ja schon eher so Mangelware, aber den haben sie gut hingekriegt, also schön in Blau und Silbern.
Ja, es sieht leider dem SmackDown Tag Team Titel ein bisschen zu ähnlich, finde ich.
Das kann sein, so
von der Farbgebung her, aber ich fand auch, das war ein schöner Titel und gut. Es war eigentlich schon klar, dass da dann auch der Champion gekürt wird. Aber
ja, ich dachte es mir auch. War jetzt
die große Überraschung, aber war schon cool.
Ja, das war aber auf jeden Fall nochmal, das hat dem Match halt nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit gegeben und so, zumindest auf dem Papier. Also, wenn man nicht jetzt im Internet unterwegs ist, aber ich glaube, gerade wenn du in der Halle bist und dann hörst du auf einmal so, das ist jetzt übrigens der erste Champion, wird jetzt hier gekürt, dann weißt du, dass du bei einem Abend dabei bist, wo halt eben ein bisschen Geschichte geschrieben wird. Ne? Auch wenn es halt nur in Anführungsstrichen der Cruiserweight-Title ist, aber es ist dann schon was Besonderes. Ja, und der Kampf war ja dann auch entsprechend zwischen DJ Perkins und Grand Metalik auch ein sehr, sehr cooler Kampf. Also eine Aktion, die mir da total im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie unfassbar, ja, wie sagt man, reckless, also furchtlos Grand Metalik gewesen ist, allein bei dieser Head Scissor, die er über das oberste Seil springt und dann DJ Perkins nach draußen wirbelt. Unfassbar. Also, habe ich noch nie gesehen.
Nee, ich auch nicht. Das fand ich auch super. Und da habe ich fast gestanden.
Ja, das ist ja auch absolut, das ist ja todesmutig eigentlich schon. Ne? Also, unfassbar. Da habe ich mir auch echt an den Kopf gefasst. Und danach springt er noch seine Swanton nach draußen. Und wo TJ Perkins ihn eher schlecht als recht gefangen hat. Also.
Ja, das dachte ich mir auch. Da ist er etwas unsanft gelandet.
Also, da muss er wahrscheinlich danach einen Kasten Cervetta ausgeben oder so. Ich weiß es nicht. Ja,
hoffentlich.
Ja. Aber das war halt schon, das war ein klasse Kampf und da hat es von meinen Augen auch von vorne bis hinten gepasst, das war super und TJ Perkins dann auch am Ende eigentlich der logische Gewinner, allein wenn es halt auch darum geht, dann auch als Champion dann so ein bisschen zu reden und so. Ich glaube, Grand Metalik ist jetzt ja auch nicht so der englischen Sprache so 100% mächtig, hat ja auch immer eine Dolmetscherin dabei gehabt. Ich glaube, das ist dann schon als erster Champion eine gute Sache.
Auf jeden Fall, also würdiger Champion. Ja, super Match eigentlich. Ich fand es ein Ticken zu kurz. Ich hätte es gerne noch 10 Minuten länger gesehen eigentlich. Aber gut, die hatten ja auch schon ein Match in den Knochen. Da
das waren 17 war das Minuten, also oder 18 Minuten fast. Das war eigentlich schon eine solide Länge. Aber.
Ja, es ging halt gefühlt sehr schnell. Vielleicht war es auch, weil es so gut war und so flott, dass mir das so vorkam. Aber ich hätte es noch ein bisschen länger gern gesehen. Aber das ist jetzt auch wieder Meckern auf verdammt hohem Niveau. Da will ich mich eigentlich auch gar nicht drauf einlassen. Das ist ein super Turnier, super Match. Verdienter Sieger, auch wenn es mir klar war von Anfang an.
Ja, das muss man halt sagen. Aber nichtsdestotrotz, da kann man halt nicht meckern. Und TJ Perkins als Sieger war super. Und Grand Metalik bleibt uns ja erhalten. Also der ist ja auch Teil der Cruiserweight Division. Und da können wir uns echt drauf freuen, was die jetzt da an Talent. Also die haben 10 Wrestler haben sie ja angekündigt und TJ Perkins und Grand Metalik sind 2 davon. Dann noch Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, Rich Swann ist noch dabei, Brian Kendrick und noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber das ist halt schon eine coole Garde, mit denen du auch erstmal ein paar Wochen lang die Shows gut füllen kannst, oder?
Eben, und sie kriegen ja jetzt nicht 1,5 Stunden Sendezeit oder so. Ich denke eher, dass das wird sich sehr gut ergänzen mit dem restlichen Raw-Programm, dass da das Roster ein bisschen aufgefüllt wird, eben auch. Auch mal mit einem vielleicht längeren Cruiserweight-Match oder ein paar Segmenten. Man weiß ja nicht, wie sie es aufführen wollen. Wollen sie es allein über den Kampf aufführen? Oder wollen sie da auch die typischen WWE-Show-Elemente reinbringen mit Storylines und sowas? Da muss man natürlich abwarten, aber es wird auf jeden Fall Raw enorm helfen, wenn sie den Jungs ein bisschen Zeit geben. Und da reichen die 10 Leute auch erstmal für eine ganze Zeit aus, um da wirklich was aufzubauen dann.
Ja, ja, ich meine, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal angesprochen. Es geht halt nicht nur darum, dass die sich da austoben im Ring. Und ich glaube, das kannst du halt machen für eine gewisse Kernzuschauerschaft, die einfach sagen, ich will jetzt geile Kämpfe sehen und mir ist eigentlich egal, wer da im Ring steht. Hauptsache, die machen da was Cooles. Aber ich glaube, viel wichtiger ist halt, dass die auch ihre eigenen Persönlichkeiten kriegen. Das hat man auch bei der WCW gesehen. Da sind dann irgendwann die Figuren herausgestochen, die halt nicht nur schnittige Aktionen gezeigt haben, sondern die auch dann eben noch so einen Charakter gehabt haben und mit denen du dich identifizieren konntest irgendwie oder die dich geärgert haben, wie Chris Jericho, der dir dann 1006 Moves vorliest und dir ein drittes Armbar.
Solche Sachen. Das war aber großartig.
Ja, natürlich, aber du weißt, was ich meine. Es muss halt Charaktere entstehen einfach. Ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch bei der Cruiserweight Division, dass das nicht nur geile Wrestler sind, sondern einfach, dass es auch Figuren halt eben sind, die auch interessant sind und wo auch dann die Fäden aufgebaut werden können und die Fäden halt eben nicht nur auf dem sportlichen Aspekt basieren, sondern auch dann durchaus mal ins Persönliche gehen. Aber da mache ich mir bei WWE momentan keine Sorgen. Also ich finde, dass die momentan sehr, sehr viel richtig machen, was Booking und Talent-Auswahl angeht.
Ja, sie haben oftmals noch den typischen WWE-Mist drin, aber das müssen sich die Writer ja auch erstmal abgewöhnen, dass es nicht mehr ganz so läuft wie vor ein paar Jahren noch. Aber du hast schon recht, dass die Persönlichkeiten brauchen eben. Und da mache ich mir auch jetzt nicht so Sorgen, weil damit haben sie ja eben eine super Basis sich aufgebaut mit dem Turnier, dass sie da schon angefangen haben, eben auf die Leute einzugehen. Was sind deren Hintergründe? Was macht die aus? Mussten die irgendwann mal unter der Brücke schlafen? sowas halt. Und genau wie bei NXT, der Zuschauer lernt eben die Wrestler kennen und kann dann besser mitfiebern, wenn die bei Raw auftreten.
Genau.
Und WWE hat wirklich so viel richtig gemacht mit diesem Turnier, das kann man nicht genug loben.
Ja, man hat jetzt auch richtig Bock, die Cruiserweights dann jede Woche zu sehen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Also bei mir war es halt immer so, ich habe mich jetzt immer wirklich auf diesen Donnerstagvormittag gefreut. Also ich habe das dann meistens so nach dem Aufstehen angeguckt. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht um 10 im Büro sitzen muss oder so, sondern ich kann mir das ja dann, da stehe ich halt auch mal gern vielleicht eine halbe Stunde früher auf und gucke mir das dann bequem hier bei mir auf der Couch an. Und ich muss ja nicht irgendwie durch die Gegend fahren, sondern ich arbeite ja von zu Hause aus. Und da habe ich mich immer drauf gefreut. Dann schaust du dir halt erstmal das Cruiserweight Classic an, danach NXT und hast so eigentlich eine geiles Wrestling-Doppelpack so innerhalb von kürzester Zeit und wirklich gute Matches und interessante Leute. Das war eigentlich fast noch interessanter als Raw und SmackDown.
Ja, also so ging es mir auch. Also gut, vor der Arbeit das Angucken bringt es nicht wirklich,
ja, gut, ja.
Weil ich eher so der Spätaufsteher bin und mich dann beeilen muss, dass ich noch ins Büro komme. Aber ich habe mich auch jeden Donnerstag auf der Arbeit schon gefreut. So, gleich 17 Uhr, dann gehe ich heute pünktlich nach Hause, dann kann ich direkt das Cruiserweight Classic gucken.
Ja, deswegen bin ich fast ein bisschen traurig, dass das Turnier vorbei ist.
Ja.
Ernst. Das war wirklich eine schöne Abwechslung einfach, was sie geboten haben und ein tolles Produkt. Auf der einen Seite macht es jetzt Lust auf Raw und auf mehr davon, aber auf der anderen Seite dafür, dass das halt so eine eigenständige Indie-Show von WWE war, also noch mehr Indie, als es NXT ja ohnehin schon ist.
Ja.
War das einfach total cool. Und das einfach Leute, die gut zusammengepasst haben, auch Leute, die du halt eben aus internationalen Veranstaltungen gekannt hast. Das war schon so ein bisschen der feuchte Träum aller Smart Marks, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie sie das in Zukunft machen. Wird es das jetzt jährlich geben, dieses Turnier? Oder vielleicht alle 2 oder 4 Jahre? Oder wie besetzen sie das Turnier, wenn es zukünftig stattfindet? Kommen dann hauptsächlich Leute aus der festen Cruiserweight Division bei Raw oder holen sie dann wieder Leute aus den Indies, um die dann vielleicht nachzuschieben in ihre Division? Das ist auch ziemlich spannend eigentlich. Das
stimmt. Ja, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Andererseits muss ich natürlich sagen, so jedes Jahr 32 Leute zusammenzukriegen,
eben.
Das könnte halt schwierig werden. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, so komm, dann machen wir halt ein kleines Turnier und machen 8 und dann als ein Network-Special. Dann lassen wir die halt so wie King of the Ring für Cruiserweights.
Ja, das wäre nicht schlecht. Obwohl ich glaube, ich würde es fast bevorzugen, wenn die das nur alle 2, 3 oder 4 Jahre machen. Wenn dann wieder wirklich Nachschub benötigt wird auch und sich auch in den Indies wieder was gebildet hat, was man dann abziehen kann. WWE farmt ja immer sehr gerne. Und ich glaube, das wird dann sogar noch wertiger machen eben, wenn es dann um diesen Pokal geht und nicht um den Titel, sondern wirklich nur um diese Trophäe.
Da muss man die Cruiserweight Division aber auch gut aufbauen, damit der Otto Normal WWE-Zuschauer nicht schon längst wieder vergessen hat, was es Cruiserweights sind.
Das stimmt natürlich. Und
ja. Weißt du, die vergessen doch nach 2 Monaten schon, dass Vince McMahon eigentlich im Autounfall ums Leben gekommen ist und solche Sachen.
Ja, gut, das liegt jetzt natürlich allein an der WWE, aber ich glaube, sie hätten dieses Turnier nicht so groß präsentiert, wenn sie nichts vorhätten mit der Cruiserweight Division.
Das
Deshalb bin
stimmt.
ich einfach mal optimistisch.
Ja, ich hoffe da auch einfach mal aufs Beste und ja, freue mich dann einfach auch auf den 19. Also das wird ja dann auch ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie sie es einführen und dann auch dem großen Publikum vorstellen, ob sie da, weiß ich nicht, erstmal ein Champion-Titel-Match machen oder ein Multi-Man-Tag-Team-Match, wo da einfach jeder so smunch-mäßig durcheinander fliegen darf. Das wird schon lustig werden, das dann zu beobachten. Und da werden wir natürlich dann auch drüber berichten. Wir machen dann ja in der Woche, am Wochenende nach dem 19. haben wir das Thema 2 Monate nach dem Draft. Und da spielen natürlich die Cruiserweights auch eine ganz gewichtige Rolle. Und da kommt das dann auch nochmal mit rein. Aber dann lass uns doch jetzt gerade mal von den Cruiserweights kurz zur heimischen WXW springen. Das haben wir ja, habe ich ja so ein bisschen vorlaut angekündigt, dass wir da drüber berichten. Und dann ist mir aufgefallen, so, huch, das läuft ja gar nicht bei WXW Now, ich kann mir das gar nicht angucken. Und hab dann zum Glück den Chris gefragt, der dann auch vor Ort ist und der kann dann ein bisschen was darüber berichten. Wie hat dir denn WXW in Nürnberg gefallen?
Sehr gut, wie auch letztes Jahr. Ich freue mich halt jedes Mal, wenn die WXW mal nach Bayern kommt. Das ist ja leider nicht so oft,
Nürnberg ist doch
wie
nicht
man sich
Bayern.
wünschen würde. Was?
Nürnberg ist doch nicht Bayern.
Ja, gut.
Das würde
Die
der
Fra
Nürnberger dir aber hier um die Ohren hauen, wenn du
ja,
zu denen sagst, ja.
die Franken sehen es ein bisschen anders, aber ja, sagen wir mal, wenn WXW da mal nach Franken kommt, ne?
Genau, wenn schon, dann
Ja.
schon.
Das ist halt schon was Besonderes, weil es gibt halt eben keine deutsche Wrestling-Liga, die so ein professionelles Produkt einfach abliefert wie die WXW. Das ist jetzt bei allem Respekt vor GWP und NEW und GWF und wie sie alle heißen, die WXW ist halt das größte und das professionellste Produkt. Und da kann man sich eigentlich auch am ehesten darauf verlassen, dass man eine ordentliche Show kriegt. Und genauso war es halt auch dieses Jahr. Ich meine, letztes Jahr fand ich es einen Ticken besser.
Okay.
Aber da waren auch noch ein paar andere Leute bei, zum Beispiel Carsten Beck war noch dabei eben. Und diesmal hat er halt gefehlt. Und Carsten ist halt einer, der hat einfach so ein Charisma, das fällt dann schon auf, wenn du die WXW quasi nur einmal im Jahr sehen kannst, da, dass dann so ein Star fehlt.
Ja. Ja, ich meine, WXW hat halt auch ein paar harte Abgänge jetzt gehabt. Ich meine, Tommy End ist weg. Carsten ist krank mit dem Gehirntumor und da wird es ja dann demnächst noch eine Conversations geben, wo ich dann auch mit ihm gesprochen habe. Und da wird es dann, ja, geht er auch sehr groß und breit drauf ein, wie es ihm halt gerade geht. Und da lasse ich einfach mal, das lasse ich einfach mal so stehen, weil das erscheint, glaube ich, jetzt Ende des Monats, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, also übernächste Woche bei WXW Now. Und Carsten geht es ganz okay, soweit ich das beurteilen kann, aber alles andere kann man dann da bei WXW Now sehen. Um da so ein bisschen Schleichwerbung einzubauen.
Ja,
Was waren denn die Kämpfe, die jetzt da so für dich herausgestochen haben bei
die
dem
Kämpfe, die für
Abend?
mich herausgestochen haben, ich fand den ersten Kampf eigentlich ziemlich geil direkt. Das war Walter gegen Marius Alani.
Ja.
Und ist eigentlich unüblich, dass als Eröffnungskampf so ein Heavyweight-Clash direkt stattfindet. Aber das hat gut gepasst, hat auch direkt Stimmung gemacht, weil es einfach ein richtig guter Kampf wieder war. Ich meine, gut, Walter ist halt, dem nimmst du es halt ab, dass er sich nicht so einfach rumschubsen lässt im Ring. Und Al-Ani ist auch so ein Kraftpaket, aber eben schon so gefühlte zwei Köpfe kleiner.
Ja.
Dass er eher so in der Underdog-Rolle war in diesem Kampf. Und da hat man einfach gemerkt, das waren zwei sehr, sehr gute Wrestler, die wissen, wie sie so einen Kampf zu worken haben. Dass der Underdog eben immer wieder seine Comebacks kriegt und dass es dann doch irgendwo ein ausgeglichener Kampf ist und bis zum Ende spannend bleibt. Und das war eigentlich, muss ich fast sagen, mein Kampf des Abends, weil ich nicht damit gerechnet hatte, irgendwie, dass diese zwei Heavyweights so gut harmonieren, gerade weil sie eben noch im Kampf diese Underdog-Rolle verkaufen müssen. Das war ja eine unübliche Ausgangssituation fast eigentlich. Wirklich sehr, sehr schönes Match. Das hat Walter dann gewonnen mit seiner Powerbomb. Gut, konnte man jetzt mit rechnen.
Ja.
macht eigentlich auch Sinn vom Booking her. Und ja, sowieso muss man eigentlich mal bei diesen, ja, ich sag mal, House-Shows eben von der WXW loben, wie sie ihr Booking da gestalten. Eben, dass sie auch eben in so Städten wie Nürnberg, wo die Leute eben nur einmal im Jahr eigentlich die WXW zu sehen bekommen, dass sie denen immer so kleine Storys geben, die sich über den Abend ziehen oder im Match irgendwie quasi so eine kleine Story erzählen. Das macht es einfach viel, viel einfacher für Neueinsteiger, da reinzukommen und zum Fan zu werden. Und ich habe es auch gesehen, neben mir der Typ, der war scheinbar zum ersten Mal da, der war erst ganz still und ist dann von Kampf zu Kampf weiter aufgeblüht. Und in der Pause ist er schnell zum Merch-Table gerannt und hat sich irgendwie drei T-Shirts oder was gekauft.
Hat funktioniert. Die
Ja,
Gehirnwäsche
hat
hat
funktioniert.
funktioniert.
Ja, nee, das macht die WXW wirklich hervorragend, das muss
Ja.
man sagen. Wenn ich da das Booking zum Beispiel mit anderen Ligen vergleiche, da will ich jetzt keine Namen nennen, aber die veranstalten halt regelmäßig und man kann eben diesen Storylines folgen und man sitzt da und greift sich teilweise an den Kopf, weil irgendwie funktioniert das nicht. Und dass sie das eben auch über so eine Tour hinkriegen, dann über die Tour hinweg und über einen Abend hinweg eben die Zuschauer abzuholen und trotzdem ihre Storylines, die ja übergreifend sind, dann für die großen Events noch weiter zu stricken, das ist wirklich, also da ziehe ich meinen Hut vor.
Das ist schon die ganz große Kunst. Ja, nee, aktuell, WXW verfährt ja da immer so ein bisschen nach der Idee, weniger ist häufig mehr. Das heißt, das ist dann gar nicht so kompliziert, was die machen, aber es ist dann
Genau.
immer so ein ganz ein kleiner Schritt, so noch ein kleiner Schritt, noch ein kleiner Schritt. Und das reicht dann meistens auch schon aus, dass du auch bei einer kleinen Show wie WXW in Nürnberg irgendwie dann auf der einen Seite einen roten Faden hast und zum anderen aber auch gleichzeitig das nicht mit dem ganz großen Konstrukt oben drüber bricht.
Genau.
Das ist halt auch das Ding. War das hier auch wieder so, dass dann es zwischendurch auch immer wieder Interviewsegmente gegeben hat? Also, dass dann irgendwelche Leute kurz eine Promo gehalten haben, nur allein dann mal darzustellen, wer sie gerade sind und sowas und dann, dass daraus sich ein Match entwickelt hat?
Viel weniger als letztes Jahr.
Okay.
Das hatte mir vor der Pause so ein bisschen gefehlt, weil letztes Jahr war wirklich eigentlich stark storygetrieben, würde ich sagen. Da waren mehrere Segmente, die
Okay.
auch sehr gut gepasst haben. Dieses Jahr ein bisschen weniger. Ich glaube, es waren nur ein oder zwei. Aber das war schon gut, dass die da waren, einfach, weil es ist halt noch so ein Schritt, der den Zuschauern quasi zu verstehen gibt, okay, mit dem kann ich mich identifizieren oder hey, der Typ ist ein Arsch. Und ja, das ist halt gerade für Leute, die das Produkt so nicht verfolgen, halt schon eine gute Sache.
Ja.
Ich meine, ich kenne die meisten Leute, die in der WXW rumspringen schon, aber ich verfolge es halt auch nicht so sehr, weil Nürnberg ist halt nicht so das gute Pflaster für Wrestling. Leider. Und nee, das ist schon wirklich, also wie die das booken, das ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, aber der Andi war doch garantiert over wie Sau, oder?
Andi war over wie Sau, obwohl die Halle ein Ticken leise war,
Okay.
ich finde.
Aber auch nicht so
Ich
mega voll, oder? Also das sah so auch ist so.
Doch, sind halt nicht so viele Plätze in der Halle. Es
Ach
ist
so,
eine kleine Halle.
okay.
Also das passte schon eigentlich. Ich hätte eigentlich auch ein bisschen mitgechantet, aber ich war so müde. Ich war irgendwie eine Stunde vorher erst aus dem Urlaub gekommen.
Ja, das ist
Und
ein hartes Leben, aus dem Urlaub zu kommen, dann zum Wrestling zu gehen.
nee, ich hatte 6 Stunden Busfahrt hinter mir.
Ja,
Das,
okay.
da war ich etwas müde. Das ist meine Ausrede.
Ja.
Sonst klasse Veranstaltung. Also Axel Dieter Junior gegen Alpha Kevin war ja das zweite Match dann. Das war ja gut. War jetzt nichts super Besonderes, aber hat halt Spaß gemacht, gerade weil Kevin Rhodes da ja immer sehr schön mit dem Publikum auch interagiert.
Das stimmt.
Er spielt diese Rolle als Damlack halt ausgezeichnet. Ja, no normalerweise mag ich so Gimmicks nicht, aber irgendwie muss ich dann doch immer lachen.
Der Alpha Kevin kann das einfach.
Ja, das
Vielleicht
kann er
spielt das ja
einfach.
auch nicht nur.
Das weiß ich nicht.
Nein, aber er kommt halt einfach gut rüber. Das muss man ihm einfach lassen. Also, das merkst du, egal wo es ist. Also, er wird ja überall bejubelt. Ne? Und er hat, glaube ich, auch bis heute noch das meistverkaufte T-Shirt. Das ist das Alpha-Kevin-T-Shirt. Also, er trifft da halt irgendwie schon den Zahn der Zeit und irgendwie den Geschmack des Publikums. Und irgendwie mag man ihn halt. Ne? Also, auch jetzt beim letzten Event, wo ich war, war es ja dann auch so, dass er dann zum Schluss noch mal reinkam und John Simmons rausgefordert hat. Und auf einmal rastet dann die Halle aus, weißt du? Ich sag, was? Warum denn jetzt? Ne? Warum passiert denn das auf einmal? Ja, aber auf einmal rufen sie alle Kevin, Kevin.
Das,
Man
ja,
kann es sich nicht genau erklären. Das ist halt Wrestling.
Ich muss sagen, ich habe schon viel vernerdetes Wrestling-Merch gekauft, aber mit einem Alpha-Kevin-T-Shirt würde ich, glaube ich, nicht rumlaufen. Jetzt nicht wegen ihm, sondern einfach wegen dem Spruch.
Wie waren denn die Damen drauf eigentlich? Es gab ja auch Melanie Gray gegen Lia Vaughn. Lia Vaughn kennt man ja auch durchaus so. Und
Ja, ich nicht.
also okay. War der Kampf denn trotzdem okay,
Sorry.
auch wenn du die Lia nicht kanntest?
Ja, das war ein schönes, kurzes, knackiges Match eigentlich.
Sehr gut.
Nur, ja, so als jemand, der schon ein paar Euro-Wrestling-Shows gesehen hat, konnte man halt auch sicher gehen, eben, dass Melanie Gray eigentlich das Ding dann gewinnt, dass sie versuchen, mit dem Gaststar natürlich die eigene Wrestlerin overzukriegen.
Na
Aber
klar.
das macht mir da nichts. Hauptsache, das Match ist schön und das war es auf jeden Fall. Auch Andy gegen Hakeem war schönes Match, auch wenn es nicht so sonderlich ausgeglichen war. Also ich fand, Hakeem hat ein bisschen zu doll auf die Fresse gekriegt.
Okay.
Aber ja, war auch eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ich meine, Andy ist sowieso so eine absolute Charisma-Bombe.
Ja, das stimmt.
Und ja, war vielleicht ein bisschen kurz. Es ging, glaube ich, 10 Minuten oder so. 10 Minuten, paar Sekunden oder was. Hätte ich gern mehr von gesehen, gerade weil ich großer Absolute Andy-Fan bin. Und ja, seit meiner ersten GSW-Show damals.
Okay.
Ja, das war halt auch
An dir ist auch super. Ich mag den auch
ja,
seit Ewigkeiten.
das war
Also.
so ein Typ, der hat so viel Charisma, der holt einen direkt ab, wenn du da zum ersten Mal hingehst zum Eurocatch.
Das stimmt.
Und letztes Jahr hatten wir ja als Main Event Bones gegen Andy.
Oh ja.
Was ein bisschen länger ging und das war halt auch ein richtig geiles Match. Dagegen ist das hier jetzt ja ein bisschen abgefallen natürlich, aber hat auf jeden Fall getaugt, um ein bisschen Stimmung zu machen und Andy hatte sichtlich Spaß und das ist schon immer viel wert. Hakem ist halt auch eigentlich ein super Heel. Also ich meine, dieses Gimmick, der böse Araber oder so, das ist ja auch total ausgelutscht, aber er spielt es halt auch wunderbar unterhaltsam. Das hat er ja in der NEW auch schon schön gemacht, eigentlich. Da kann ich es ihm auch nicht übel nehmen, dass er damals bei diesem Showdreh, den wir in der NEW gemacht haben, einen Elbow Drop verpasst hat. Nachdem ich eine Gehirnerschütterung hatte, übrigens.
Was? Wegen dem Elbow Drop oder wegen was anderem?
Er ist halt auf mich draufgesprungen und ich habe mich richtig angespannt und bin dann so schön mit dem Kopf nach oben und mit dem Hinterkopf dann auf die Matte geknallt und hatte da scheinbar eine Gehirnerschütterung. Das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich mal irgendwas über Gehirnerschütterung gelesen habe und so, hatte ich alles danach, ja. Schön.
Ja, so Wrestling-Training ist halt schon so eine Sache für sich. Also ich habe das ja auch hinter mir und da muss man
Ja.
wirklich immer sehr aufpassen, gerade mit seinem Kopf. Also,
Ja.
ne? Ich habe das ja gehabt, dass mich Tommy End unaufgefordert umgeschubst hat. So, also beim Bumpenlernen. So, du, pass auf, ich stelle jetzt von hinten ein Bein und schubse dich dann vorne um. So, zweimal habe ich damit gerechnet, beim dritten und vierten Mal dann irgendwann nicht mehr und bin einfach nur wie ein nasser Sack hinten umgefallen.
Oh.
Irgendwann bin ich dann halt auch erstmal einmal auf die Schulter gefallen und einmal rückwärts auf den Hinterkopf und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, jetzt reicht's gerade langsam.
Ja, und da lernt man erstmal die harte Matte kennen,
Ja,
ne?
das macht halt wirklich überhaupt keinen Spaß. Und wenn man als, da sagen wir, als Mittelalter-Mensch jemals Ambitionen gehabt hat, noch in den Ring zu steigen, ist spätestens beim ersten Bump der Spaß vorbei. Das war
Ja.
meine Lektion daraus. Ich habe alles super gemacht, ich habe nirgendwo Probleme gehabt, aber beim ersten Bump dachte ich mir, nein, das möchtest du nicht jede Woche haben. Oder jeden zweiten Tag oder was auch
Das
immer.
war quasi das Erste, was ich machen sollte. So, du schmeißt dich jetzt mal auf den Rücken.
Genau, das musste ich mich auch machen.
Überhaupt diese Überwindung, sich einfach hinzuschmeißen, ist enorm, wenn man spürt, wie hart das Ding eigentlich ist da
Ja,
an
vor
deinen
allem, wenn du
Füßen.
halt keine Schule vorher irgendwie gehabt hast, also so eine Fallschule irgendwie beim Judo oder sonst irgendwas, in irgendeiner Form das gewohnt bist, wenn du es zum ersten Mal machst, ist es absolut furchtbar. Und bei uns war das so, wir hatten zuerst so einen Konditionsteil, das war alles super. Und dann eben diese Fallschule war halt einfach die Hölle. Das war so scheiße. Uns haben sie auch gesagt, mach erstmal hier den Backbump, dann den Frontbump, der auch schon mal scheiße ist, den ich aber nie hingekriegt habe, wohlgemerkt. Musst du ihn auch machen?
Nee, 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 das war bei uns ja sowieso. Wir hatten es für unsere DVD-Show
Achso.
vom Heft gedreht. Wir haben nur ein bisschen Quatsch gemacht. Wir hatten es halt so aufgezogen, dass ich da hinkomme und sage: Ja, hier, Wrestling ist doch alles Fake und so. Und dann die vier. Jungs da vom Alex Wright kommen und mir beibringen, dass das nicht alles Fake ist. Ich habe halt hauptsächlich Chops kassiert und den Elbow und all sowas dann. Ich wurde halt ein bisschen verprügelt.
Okay, ja. Also verhauen haben sie uns nicht. Also wir durften den Frontbump, den Backbump und den Flipbump machen. Mhm. Und Flipbump ist ja dann wirklich einmal so ein halber Salto vorwärts auf dem Rücken dann. Mhm. Das war auch sehr absurd, dass man sich dabei, also dass man sowas überhaupt machen sollte. Also warum sollte ich mich so drehen und auf dem Rücken landen? Ich habe halt immer, und vor allem flach auf dem Rücken landen, ich habe halt immer eine große Rolle gemacht, ich habe mich abgestellt gekriegt. Sie haben mich halt alle angeguckt, so, nee, Alter, das wird nichts. Mit dir wird das nichts, ne?
Der Überlebensinstinkt.
Ja, wirklich. Und wir hatten einen dabei, der ist halt dann wirklich Kopf über die Matte getaucht, ne? Der ist halt wirklich dann so hochgesprungen, so, bam! Ja, einmal ran in die Matte und da ist man so, nee, du machst erstmal nichts mehr. Nee, komm, nee.
Ne? Und ja, da kriegt man noch mehr Respekt vor den Wrestlern tatsächlich, wenn man das mal macht.
Ja, und auch du brauchst halt unglaubliche Koordination. Also das war auch das Fazit von Tommy End und Dante, die damals durch das Training geleitet haben. Also Tommy End kam dann zu mir so, ja, deine Kondition ist echt gut. Ne, also wir haben gesehen, du hast dich darauf vorbereitet und so, du hast Bock, das haben wir gesehen. Also ich war unter anderem, der Vincent Schild war unter anderem mit mir dabei. Ne, also und auf jeden Fall, Tommy End sagte zu mir so, ja, das war echt gut, und aber deine Koordination ist einfach scheiße. Und ich so, ja, und du bist zu alt. Ich so, ja, ich weiß, ich bin alt, ich war da irgendwie 32 oder so. Ne? Ja, und dann kam Dante halt hinterher nochmal zu mir, und Dante ist ja so ziemlich der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann, vor allem, wenn man ihn so live und in Farbe sieht, weißt du, so ein 1,90, 1,95 Typ mit unfassbar breit, und der spricht dann aber mit einer sehr hohen Stimme zu dir, einer viel zu hohen Stimme für seinen Körper, und hat dann noch mit dir gequatscht. Es war halt schon ganz nett, aber ich bin dann nach Hause gefahren, hab dann so auf dem Weg nach Hause gemerkt, so als das Adrenalin nachgelassen hat, so, au, meine Schulter, au, mein Kopf. Und lag dann irgendwann zu Hause mit dem Eispack auf der Schulter und auf dem Kopf. Und dachte mir so, nee, das willst du nicht machen. So,
du hast das schön. Wahrscheinlich eh hauptsächlich gemacht, um es mal auszuprobieren, ne?
Ja, aber du, weißt du, ich habe mich ja dann wirklich auch körperlich darauf vorbereitet. Also ich habe dann wirklich so ein halbes Jahr lang richtig hart trainiert und Fitnessstudio und Boxen und alles. Also kardiomäßig war ich echt gut und fit. Also deutlich fitter als jetzt. Aber das war dann, du spinnst dann natürlich dann rum so ein bisschen. Weißt du, wenn du dann irgendwie da stehst und boxt oder wenn du dann da auf dem Laufband stehst und läufst, spinnst du halt schon so rum. Ah, wäre halt schon cool, so vor so Leuten aufzutreten und ah, was würde ich da wohl für Gimmick haben und was für eine Musik, und spinnst dann da rum und dann fällst du das erste Mal auf die Matte und dann denkst, dann zerfallen diese ganzen Träume halt so in tausend Einzelteile.
Das ist bei mir was ein bisschen anders. Ich habe das unfreiwillig gemacht und als fetter Raucher ohne Kondition. wir hatten das eigentlich ganz anders geplant damals. Wir wollten eigentlich irgendwie sowas machen mit WWE 2K damals, als das rauskam. Ja. Ich glaube, das 15er war das dann. Dass wir dann auch irgendwie da hingehen und wir Redakteure haben große Fresse und fordern dann die Wrestler zu einer Partie WWE 2K raus und so. Ne? Okay. Und das gewinnen wir dann, aber wir sind so arrogante Arschlöcher, dass sie uns dann irgendwie mit Kendo-Sticks aus der Halle jagen. Irgendwie so ein Käse, ne? Und uns vielleicht so ein paar Chops verpassen. Ja, das fand der Alex Wright aber nicht so lustig, den Vorschlag. Und das sollte halt samstags gemacht werden. Genau, vormittags sollten wir das drehen und abends war die große Veranstaltung von der NEW.
Okay.
Und ja, ich hatte mich darauf dann halt schon eingestellt, dass wir das so machen. Und dann kriege ich am Freitagabend auf einmal vom Simon, der ja unser Videochef ist, der das da alles drehen sollte und so und koordinieren sollte, kriege ich nur eine E-Mail, pack morgen Sportsachen ein. Da schwante mir schon Übles.
Und du hättest es besser wissen sollen.
Ja, und auf der Fahrt dorthin wurde mir dann erklärt,
die verhauen dich jetzt gleich, okay.
Alex Wright will das nicht so, wie wir das geplant haben.
Komisch, weißt du, dass jemand, der sonst zu schlechter Techno-Musik im Ring getanzt hat, jetzt auf einmal nicht will, dass ihr irgendwie ein bisschen Späße bei ihm da macht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Der Tech-Partner von Disco Inferno war.
Ja, es war aber trotzdem dann ganz lustig.
Irgendwie.
Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die anwesenden Wrestler meine Heel-Promo wirklich als Show aufgefasst haben, denn meine Güte, haben die hart zugehauen. Also ich hatte so eine blutunterlaufene Brust. das war mies.
Ja, es ist halt kein Ballett, ne?
Nee, und das Lustige war, Wir wurden dann halt eingeladen, abends zur Show zu kommen und uns das anzugucken, was ja ganz nett war. Und den Abend, wo ich da, vielmehr so den Mittag, Nachmittag, wo ich dann zu Hause saß, so langsam kamen dann auch die Schmerzen bei mir.
Ja.
Und dann abends bei der Show, man kennt das ja von Euro-Shows, dass man dann auf diesen furchtbar unbequemen Stühlen sitzt. Und dann fängt der Rücken noch richtig schön an, weh zu tun. Und jede Bewegung von dem T-Shirt auf der Haut tut weh. Und boah, und den nächsten Tag, den Sonntag, konnte ich mich kaum bewegen. Also ich musste mich wirklich so von der Couch rollen, irgendwie, um aufzustehen, weil ich mich nicht aufrichten konnte.
Ja, das macht ja keinen Spaß. Also
Nee.
ich habe nach dem Training noch, also ich habe nach dem Wrestling-Training, das war auf dem Sonntag, habe ich noch den Fehler gemacht und bin noch Montag zum Boxen gegangen. Was eine total dufte Idee ist, wenn du ohnehin schon durch die Gegend gebumpt bist und dir schon den Kopf angeschlagen hast. Und ich habe mir dann noch dabei eine Rippe geprellt, weil ich mich dann irgendwie mein Sparringspartner irgendwie schlecht getroffen hat. Und dann war es aus. Dann konnte ich erstmal 4 Wochen gar nicht mehr trainieren, weil mir einfach alles wehtat. Und ich habe erstmal keinen Bock mehr gehabt, jegliche Kontaktsportarten irgendwie auszuprobieren. Also deswegen, also da kann man nur sagen, höchsten Respekt an jeden Wrestler, der sich da irgendwie in den Ring stellt, um uns zu unterhalten, ne, und um seinen Job da zu machen. Also für mich wäre das nix, aber man muss es auch echt mal ausprobiert haben und wirklich mal gefühlt haben, wie hart eine Matte ist, um da mal drauf zu fallen, weil das kann man einfach gar nicht einschätzen. Auch welche Schmerzen das sind, die einstecken, die sie gar nicht zeigen. Na, also das finde ich auch immer so bewundernswert. Also auch jetzt, um mal zum Cruiserweight Classic wieder zurückzukommen. Zum Beispiel als der Gran Metalik da aus dem Ring gesprungen ist und einfach mal aus 4 Metern Rücken voran auf die Matte draußen knallt. Ne? Und dann aber 5 Sekunden später oder 10 Sekunden später aufzustehen und dann den Kampf weiter fortzusetzen und wieder präzise Aktionen zu landen. Das ist halt ganz hohe Kunst, die man auch.
Entschuldigung.
Kein Problem, schneide ich raus. Die man auch ja bei WXW da irgendwie bewundern kann, wenn die da auch ja teilweise die wilden Spots abreißen. Ne?
Ja.
Ja, vielleicht auch noch den Event abzuschließen. Das war dann.
Ja, wir schweifen so ab in diesem Podcast.
Aber total. Ich hab auch mal wieder vorweg gesagt, wir machen eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Ja.
Also wir sind jetzt schon bei gut über 1 Stunde.
Sorry.
Ja. Kein Problem, glaube ich.
Ja, so viel war ja nicht mehr. Axel Dieter Alpha Kevin haben wir gesprochen, Andi haben wir schon. Bobby Guns gegen Timothy Thatcher.
Genau, das gab es ja bei Shotgun Plus, glaube ich. Und bei Shotgun gab es das
Die
jetzt so.
mir beide jetzt nicht so viele gegeben haben, muss ich sagen.
Ja.
Da, ja, wie gesagt, ich verfolge die Indies nicht so regelmäßig und nicht so ausführlich. Deshalb war mir Timothy Thatcher furchtbar auszusprechen für einen Deutschen. Nicht wirklich bekannt und Bobby Guns kannte ich tatsächlich auch nicht.
Okay.
Tut mir leid. War ein nettes Match, viel Matten-Wrestling. Das kam in der Halle, glaube ich, nicht ganz so gut an. Die wussten nicht so wirklich, wie sie darauf reagieren sollten. Aber war ein sehr nettes, ordentliches Match.
Ja, nee, das ist halt so, es ist ein nicht ganz so, naja, wie soll man sagen, publikumsfreundlicher, also
Ja,
Mainstream-Publikum-Stil, weißt du,
genau.
so, um es mal so auszudrücken. Also es ist halt sehr mat-based und da muss man halt auf vieles achten, was man so als normaler Wrestler, Wrestling-Fan vielleicht gar nicht so erkennt. Und ich mag Timothy Thatcher total gern. Ich fand auch, dass Bobby Guns eine coole Entwicklung durchgemacht hat, aber ich kann auch verstehen, wenn man das ein bisschen langweilig findet. Also es ist manchmal, da muss man halt in der Laune für sein.
Ja, es war gerade in der Anfangsphase ein bisschen zäh, muss ich dazu sagen. Da hat es mir auch nicht so gut gefallen. Da hatte ich zum Kollegen Ben noch gesagt, puh, gleich rufen die 70er an und wollen ihr Match zurück. Aber so nach 5 Minuten hat es sich dann doch gesteigert und wurde noch echt gutes, ansehnliches Match. Was gab es sonst
Es gab
noch?
Matt und
Genau.
John Klinger und Chris Colan, das neue Tag-Team, gegen Kim Ray und Ivanov um die
Genau.
Qualification Series da.
Ja, waren auch ein sehr nettes, flottes Match eigentlich. Kim Ray ist als Heel halt Gold.
Ja.
Gerade in so einer Halle, wo viele ihn nicht kennen, weiß er direkt, wie er sich unbeliebt macht.
Ja. Ja, aber das können auch
Ja,
nicht viele sofort, ne? Also.
eben. Das war richtig gut eigentlich. Ich glaube, Chris Kohlen kannten einige Leute nicht vor Ort, was mich doch gewundert hat,
Ja,
weil er
ich.
ja doch schon sehr lange durch die Euro-Wrestling-Szene tingelt.
Ja, aber es ist erst sein zweiter Auftritt zum Beispiel bei WXW, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder dritter oder sowas.
Ah, okay.
Also er ist jetzt erst so bei Fan, glaube ich, ist er zum ersten Mal bei
Ah.
WXW aufgetreten und davor war er dann irgendwie eher bei dir da in der Gegend. heimisch.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, Chris Kohlen wiederzusehen, weil ich den damals in der GSW immer mochte, als ich da regelmäßig zu den Shows gefahren bin. Dann auch noch im Team mit Bones, sowieso Bombe. Gut, ja, Ivanov, mit dem kann ich leider nicht viel anfangen. Also der ist halt da gewesen.
Ja,
So,
der braucht auch noch ein bisschen. Also ich glaube, der ist so von der Statur her, finde ich, also der sieht halt beeindruckend aus, aber so im Ring lässt er das halt noch nicht so richtig scheinen. Also irgendwie, da
Nee.
fehlt noch so ein bisschen was einfach. So ein bisschen eine Härte und eine gewisse Intensität, finde ich, fehlt da noch bei ihm.
Ja, er ist irgendwie noch ein bisschen grün, hatte ich so den Eindruck.
Genau, ja.
Da fehlt noch ein bisschen Entwicklung, aber die anderen drei haben es halt rausgerissen. War wirklich schönes, unterhaltsames Match wieder. Und Main Event war dann ja das Titelmatch um
Genau.
den WXW Unified World Wrestling Champion Titel.
Genau,
Dann.
zwischen John Simmons und Da Mac.
Genau.
Wie lange hat John Simmons zum Ring gebraucht?
Oh Gott. Also das Match ging, wo ich sie gerade nachgucke, scheinbar 16 Minuten 44. Und puh, könnte sein, dass er genauso lang zum Ring gebraucht hat. Also er hat sich schon wieder sehr viel Zeit gelassen und sich sehr doll feiern lassen. Und erst wussten die Leute auch überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Aber dann, als er dann beim Ring war und da anfing rumzutanzen und das noch länger gezogen hat und noch länger gezogen hat, dann haben sie dann doch auch so langsam mal drauf reagiert.
Ja.
War sehr schön. Also, ja, Jon Simmons ist auch Gold eigentlich
Absolut,
als
ja.
Champion. Er hat die Statur, er ist im Ring gut.
Er hat auch einen
Er hat
krassen Look einfach.
diese Ausstrahlung eben auch. Das ist auch das Schöne, er ist Heel, er ist ernstzunehmender Heel eigentlich und macht trotzdem eben diesen kompletten Blödsinn eigentlich.
Ja.
Und trotzdem nimmt man ihn noch ernst. Das können nicht viele das so verkaufen.
Das stimmt.
Das gleicht er schön eben mit seinem In-Ring-Work dann aus.
Ja, ziemlich gnadenlos und ruchlos so im Ring. Und rücksichtslos. Und gerade gegen kleinere Wrestler wie Da Mac kommt das ja dann eigentlich noch mal umso besser.
Genau, und hier gilt eigentlich das Gleiche wie fürs Eröffnungsmatch. Auch wieder sehr schön von beiden Wrestlern gemacht, dass sie diese Underdog-Rolle gut verkaufen konnten. Also Simmons hat natürlich die meiste Zeit dominiert, aber die Comebacks von Da Mac kamen dann immer häufiger und immer länger und irgendwann hattest du dieses ausgeglichene Match und du hast ihnen das abgekauft, dass Da Mac, klar, ihm körperlich nicht gewachsen ist, aber mit seiner Cleverness einiges ausgleichen kann, mit seiner Cleverness und seiner Schnelligkeit. Und dadurch wird es dann doch auch eine schöne Schlussphase. Und ja, klar, man wusste natürlich, Simmons verliert da nicht den Titel auf so einer Hausshow, aber es war doch irgendwo ein spannendes Match, das einen dann doch gefangen hatte. Und ja,
Kann man so machen.
einfach, ja,
War dann ja
genau
auch
das.
ein eindeutiger Sieg, oder? Also mit dem Piledriver dann zum Ende hin mit
Ja, genau.
sehr deutlich gewonnen, weil ja zuvor hat ja, da haben die beiden ja noch quasi durch, was war das, durch DQ, glaube ich, oder durch No Contest bei Fan, hat es ja da geendet zwischen den beiden. Und jetzt war das ein eindeutiger Sieg dann auch für Simmons. Ich finde es auch gut, dass der Champion dann da eindeutig gewinnt,
Ja,
gegen den
genau,
Shotgun-Champion. Auch
finde ich
allein, um
auch.
den Champion-Titel nochmal ein bisschen zu würdigen und auch um John Simmons auch als, ja, den Obermufti von WXW darzustellen.
Eben, genau. Und wie gesagt, die ganze Show war eigentlich super unterhaltsam. Richtig gut. Letztes Jahr hat es mir einen Ticken besser gefallen, aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache oder liegt halt auch daran, welche Leute man gut findet. Es war aber kein schwaches Match dabei. Es war super unterhaltsam eigentlich, um das dann nochmal zu sagen. Ich merke gerade, wie ich mich wiederhole, aber es ist schon spät.
Ja, das stimmt. Warst du mit der Länge der Show zufrieden? Also ich war hier in Köln, da fand ich es ein bisschen kurz.
Ja, ich fand die Pause mit knapp 30 Minuten ein bisschen lang.
Okay.
Und ja, danach waren dann ja eigentlich nur noch drei Matches. So ein Match hätte ich noch gerne gehabt, vielleicht ein kurzes, irgendwie so ein 8-Minuten-Match oder so. Aber das war schon okay.
Alright.
Ja, wie gesagt, ich wusste halt auch, wie ich es zu nehmen habe, dass es halt eher eine Hausshow ist.
Ja, klar, aber wie du schon gesagt hast, bei WXW sind ja die Hausshows auf durchaus hohem Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich da schonen würden oder sonst irgendwas. Also, das ist ja dann doch immer noch einfach ein gute Wrestling-Unterhaltung, die sie da bieten. Das habe ich auch in Köln hier immer festgestellt. Also das ist da nicht so schlimm wie bei WWE, wo die dann noch nur ihre 3,5 Aktionen hintereinander ziehen, weil sie ja noch ein paar Shows in den Folgetagen haben. Das kann man sich dann schon sehr gut anschauen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, wenn WXB in die Nähe kommt, einfach mal hinfahren, auch wenn man so mit Euro-Wrestling nichts am Hut hat. Wahrscheinlich ist man danach sehr begeistert.
Ja, also ich habe das auch schon festgestellt. Ich habe auch sehr viele Menschen schon infiziert mit dem Wrestling-Virus, die dann auch teilweise hier zuhören und solche Sachen machen. Also deswegen, die kommen dann auch gerne mal wieder mit, weil sie sagen, gerade bei WXW, weil du auch nah am Ring stehst und so, ist das was ganz anderes, als man es halt eben im Fernsehen kennt. Und es ist einfach eine schöne Show und gutes Unterhaltungsprogramm, sagen wir es einfach mal so.
Ja, hier Benny Kegel, den kennst du ja auch.
Genau.
Der war tatsächlich, obwohl er ein riesen Wrestling-Fan ist, ein verdammter Nerd ist er sogar, der war noch in seinem ganzen Leben auf keiner Wrestling-Live-Show. Der war noch nicht bei WWE, der war noch bei keinem Eurocatch, nichts.
Aber das ist auch ein bisschen traurig,
und,
oder?
Ja, und dann hatten wir ihn jetzt überredet. Ja, komm mal mit, WXW kommt, wird auf jeden Fall gut. Ja, weiß nicht, doch, du kommst mal mit. Dann hatten wir ihn da überredet, 2 Tage später hat er sich dann auch noch ein Ticket für die GWP-Show demnächst bestellt. Und er war sehr, sehr begeistert auf jeden Fall von der Show. Er meinte so, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auch so gutes Wrestling dann läuft. Das steht dem in der WWE ja jetzt auch in nichts nach.
Ja.
Vor allem, dass ich noch mal einen Northern Light Suplex sehe.
Ja. Das kann man auf jeden Fall immer wieder machen. Aber ich glaube, dann können wir auch diesen Podcast hier an dieser Stelle so ein bisschen Richtung Zielgerade
führen. Wollen wir nicht nochmal abschweifen?
Nochmal abschweifen und brechen dann irgendwie die 2 Stunden oder sowas. Ich muss aber ohnehin, ich habe mich am Anfang komplett das Housekeeping vergessen. Falls ihr, also meine lieben Hörer, falls ihr Fragen habt oder unsere lieben Hörer, falls ihr Fragen habt, die könnt ihr stellen an fragen@headlock.de. Wir bauen die dann immer in den Wochenend-Podcast ein und beantworten die da mit einer fachmännischen Crew und mit mehr oder minder gehaltvollen Antworten. Ansonsten schaut bei uns auf Facebook vorbei, da kriegt ihr alles mit von den Ankündigungen zu aktuellen Podcasts bis hin zu irgendwelchen Wrestling-Quatsch-News, hin und wieder auch mal ein Instagram-Foto oder sonst irgendwas. Wir versuchen das, so gut es geht, irgendwie zu pflegen, so gut es unsere Zeit zulässt. Und dann bedanke ich mich bei dir, Christian, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, hier doch einen sehr viel umfangreicheren Podcast einzusprechen, als es ursprünglich geplant war.
Nix zu danken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn man vielleicht daran gemerkt hat, dass ich die ganze Zeit immer wieder abgeschweift
bin. Ja, genau. Und für alle anderen, uns gibt's dann am Wochenende schon wieder, nämlich dann mit einem Podcast zum Thema Dean Ambrose. Der ist jetzt sein Championship los.
Da ist doch der März dabei, ne?
Nee, den haben wir eben gerade nicht eingeladen, weil sonst wäre es ein bisschen zu viel pro Dean Ambrose. Wir wollen eine gelungene Runde haben. Das bin dann ich, der Kai, als alter Ambrose-Fanboy und der David als Anti-Ambrose-Fanboy.
Okay, und dann bin ich.
Und versuche die beiden auseinanderzuhalten.
Dann bin ich eher Team David, muss ich leider sagen.
Ja, ich bin eher auch etwas kritischer, aber ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf, am Sonntag. Spätestens ist er online, wahrscheinlich schon am Samstag irgendwann. Und dann könnt ihr das hören. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich beim Christian und macht's gut bis am Wochenende. Bis dann, tschüss.
Ciao.